meiner Seite. Als ich heute Morgen eingekommen bin, vom Alfred und seiner Frau, Else, begrüßt worden bin, haben Else gerade mit ihrer lieben, netten Freundin gesagt: Guten Morgen, Herr Pfarrer. Ich sage: Nee, ich bin nicht Herr Pfarrer. Ich bin Hans Wurster. Ich gehe einen ganz normalen Beruf nach. Ich bin öffentlicher Dienst, wenn man das so sagen kann, dass es ein normaler Beruf ist. Und vorher haben wir Klaus Peter drüber geredet. Klaus Peter hat gesagt, wir sind Mitarbeiter, eigentlich sind wir alle Diener. Ich habe ihm erzählt, dass ich in meiner Abteilung im Bauamt gesagt habe, wir sind Staatsdiener. Das sind meine Mitarbeiter so nicht ganz gesehen. Das ist so ein Thema, wo man immer wieder drüber diskutieren muss. Wir haben heute Wortgottesdienst und als Grundlage haben wir eine Geschichte, eine biblische Geschichte, die man voller Begeisterung erzählen könnte, aber so ganz unbefangen ist man dann plötzlich nicht mehr, denn sie lässt sich gar nicht so leicht erzählen, zu erzählen, denn sie ist eine Herausforderung für den Hörer und vor allem auch für den Erzähler. So eine Geschichte steht in 1. Mose 22, die Verse 1 bis 13. Wenn die Bibel dabei hat, darf mitlesen. 1. Mose 22, 1 bis 13. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne, und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander weiter. Und als sie an die Stelle kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, damit er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Ecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Du Papa, gehen wir jetzt los? Wenn du deiner Mutter noch auf Wiedersehen gesagt hast, machen wir uns auf den Weg. Was mache ich da eigentlich? Jahrelang habe ich mir mit Sarah einen Sohn gewünscht. Es ging einfach nicht. Dann haben Sarah und ich die Sache selbst in die Hand genommen. Sarah hatte die Idee, ich solle doch mal mit ihrer Magd Hagar es versuchen. Es hat funktioniert. Von Hagar wurde mir mein Sohn Ismael geboren. Ich hatte gehofft, dass er alles jetzt zur Ruhe kommt, wir könnten irgendwo eine Bleibe finden für uns, unsere Familie und unsere Tiere. Da wurde Sarah doch schwanger. Ihre Eifersucht auf Hagar hat sie fast aufgefressen. Es war nicht zum Aushalten. Deshalb ist jetzt Hagar mit Ismael weg. Alles okay, Papa. Mama sagt, dass wir wohl nicht so lange wegbleiben sollen. Nachdenklich und schweigend verlässt Abraham am frühen Morgen mit Isaak und zwei seiner Knechte das Lager. Sarah stand vor dem Zelt und winkt. Hoffentlich passiert den beiden nichts. Abraham winkt ruhig zurück. Aber innerlich ist er völlig aufgewühlt. Was macht er da? Welche Macht hat dieser Gott? Der erste Weg, den Abraham, von dem berichtet wird, wo Abraham mit Gott gegangen ist, steht in 1. Mose 12. Da steht: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham ist gegangen. Seit dieser Anweisung war Abraham schon manche Wege gegangen. Eine besondere Herausforderung auf diesen Wegen war der Weg mit seinem Neffen Lot, seinem Geschäftspartner. Nach den vielen Wegen, die Abraham schon gegangen war, ist jetzt dieser Weg wohl der schwerste. Was hatte er nicht schon alles hinter sich? Im Traum hatte Gott zu ihm gesprochen, hat ihn herausgerissen aus seinem Alltag. Pflanze diese Vision in sein Leben. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Aus ihm, aus Abraham sollte ein Volk werden. Was für eine Ehre, was für eine Zukunft. In vielen Seelen, in vielen Menschen sollte er, Abraham, weiterleben. Und Gott hat Wort gehalten. Was er und Sarah gar nicht glauben konnten, vielleicht auch nicht wollten. Gott hat ihnen ein Kind geschenkt. Für Sarah war damit ein Traum in Erfüllung gegangen. War das jetzt die Strafe für ihren Kleinglauben? Mussten sie jetzt als Strafe ihren Sohn wieder hergeben? Und würde er, Abraham, Isaak jetzt nicht opfern? Was würde dieser mächtige Gott mit ihm dann machen, mit ihm und seiner ganzen Familie? Würde sie wohl auslöschen? Das kann und darf nicht sein. Gott streicht damit die Geschichte durch, die er bisher mit Abraham geschrieben hat. Was Gott mit Abraham aufgebaut hat, das reißt er jetzt wieder ein. Denn es hängt doch alles am Nachkommen. Und der soll jetzt geopfert werden. Dagegen sträubt sich doch alles. Abraham spürt, er ist am Scheideweg seines Lebens angekommen. Hoffnungslos, ausweglos. Er muss tun, was kein Vater will und kein Vater tut. Seinen Sohn opfern, damit es Zukunft gibt. Er ist sich sicher, ungehorsam bestraft Gott konsequent. Du Papa, was opfert man eigentlich bei einem Brandopfer? Und warum ist das denn so wichtig, so ein Opfer? Abraham hätte heulen können vor Wut auf sich selbst und auf Gott. Was ist das für ein Gott, der als Opfer ein Kind fordert? Abraham weiß, Kinderopfer, die gab es damals. Im Hinnomtal, so erzählt man, wurden Kinder den Göttern geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen. Nie hätte er sich träumen lassen, dass er sich einmal selbst auf den Weg macht, seinen Sohn zu opfern. Er spürt die Last eines jeden Schrittes, je näher sie dem Gipfel kommen. Als Brandopfer soll er Isaak darbringen, sich so der Macht Gottes unterstellen. Er hatte gelernt, durch Handauflegung auf ein Opfertier werden die Schuld und Sünde übertragen. So bekennt man Gott seine Schuld und lässt sie dann förmlich in Rauch aufgehen. Warum soll er jetzt seinen Sohn opfern? Muss Isaak jetzt durch seine eigene Hand sterben, weil er Gott nicht wirklich geglaubt hat? Wo ist eigentlich das Tier, das wir Gott als Opfer schenken wollen? Isaaks Frage reißt Abraham aus seinen Gedanken. Gott wird sich schon ein Schaf aussehen, antwortet er knapp und mit Tränen in den Augen. Schritt für Schritt gehen sie weiter. Schritte voller Angst, Unsicherheit und Schrecken. Die Knechte hatten sie zurückgelassen. Isaak trägt das Holz, auf das er ihn später legen und als Brandopfer darbringen soll. Er bleibt stehen. Nein, nein, das mache ich auf keinen Fall, denkt er. Was spricht dagegen, jetzt einfach umzudrehen? Aber wie an einem unsichtbaren Faden gezogen, geht er weiter. Weiter dem Schrecken entgegen. Ist es das, was Gott will? Will Gott ihn klein machen? Ihn das Rückgrat brechen? Abraham schafft es nicht, sich Gott zu widersetzen. Das Ziel ist erreicht. Abraham sammelt Steine zusammen, baut einen Altar, legt das Holz darauf, dann bindet er seinen Sohn Isaak auf das Holz. Kein Wort ist davon überliefert, ob sich Isaak wohl wehrte. Kein Wort davon, ob er etwas sagte. Kein Wort davon, ob Isaak seinen Vater mit ungläubig aufgerissenen Augen anschaute. Kein Wort davon, was Abraham in diesem Moment durchdachte. Kein Wort von Zweifel, von Unsicherheit, von Wut, von Selbstverachtung. Abraham, und so steht es im Vers 10, reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Das kann doch keiner wirklich glauben, dass Gott ein derartiges Opfer will. Gott will das auch nicht. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Was für eine Erleichterung. Ein Widder wird das Brandopfer, das sich Gott ausersehen hat. Kein Wort ist überliefert von Erleichterung. Kein Wort davon, dass Abraham Isaaks Fesseln löste. Kein Wort von einer liebevollen, erleichterten Umarmung. Isaak ist gerettet. Abraham, ein Mensch, der durchs Feuer gegangen ist. Ein Mensch, der bei Gott angekommen ist. Ein Mensch, der Gott über alles gestellt hat, sogar über das Leben seines eigenen Sohnes. Ein Mensch, der sich von Gott gnädig angesehen fühlt. Ein Mensch, der erkannt hat, Gott will mir nichts Böses. Abraham hat im Gehorsam und Hoffen Gott ganz ernst genommen. Er hat ihn dann in wunderbarer Weise erlebt. Und das können wir auch erleben, wenn wir Gott über alle Dinge stellen, wenn wir ihn fürchten, lieben und ihm vertrauen. Als sie losgingen mit dem Holz für den Opferaltar, mit den zwei Knechten, mit dem Sohn, war die Situation noch eine ganz andere. Die Anspannung muss ihn ja beinahe zerrissen haben. Jedes Wort war zu viel. Abraham spricht mit niemandem. Es gibt Lebenslagen, auch bei uns, da muss man ganz alleine durch. Da kann man mit niemandem darüber sprechen. lebenslang, wo man ganz alleine durch muss. Das klingt hart, aber das ist manchmal schon so. So schön das auch ist, Menschen neben sich zu haben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, es gibt ein letztes Einsamsein, in dem keiner und keine neben uns stehen kann und uns helfen kann. Wir sind mit Gott allein, ganz allein. Gottes Wege sind nicht immer erklärbar. Er kann uns Wege führen, die für uns völlig unbegreiflich und unbegreiflich sind. Er ist uns keine Rechenschaft schuldig. Gott kann das Gute nicht nur geben, sondern auch wieder nehmen. Oft singen wir so lockerflockig, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Ist Gott nur gut, wenn er uns Gutes tut? Und ist Gott nicht gut, wenn er nicht heilt, wenn er uns nichts Gutes tut, wenn er unsere Wünsche und Bitte nicht erfüllt? Wir haben definitiv keinen Anspruch darauf, dass er uns nur Gutes tut. Abraham ist den Weg gegangen, den Gott ihm gewiesen hat. Können wir auch einen Weg gehen, den Gott mit uns zeigt und der uns vielleicht gegen den Strich geht und der so gar nicht zu der Fürsorge und Liebe passt? Vor kurzem haben meine Frau und ich den Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott angeschaut. Dieser Film erzählt folgende Geschichte. Mac Allen Phillips ist Familienvater. Während eines Ausflugs wird seine jüngste Tochter Missy entführt. Indizien in einer verlassenen Berghütte nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie wohnte, deuten auf die Ermordung des Mädchens hin. Dies verändert das Leben von Mac. Er versinkt in Schuldgefühl, Trauer, Wut, Hass auf sich selbst, auf andere, die Gemeinde und Gott. 4 Jahre nach Missys Verschwinden bekommt Mac, der seit ihrem Tod sich immer mehr zurückgezogen hat, einen Brief, der nur mit Papa unterzeichnet ist. Der Absender möchte sich mit Mac in der Hütte treffen. Aber wer ist diese fremde Person? Mac hat unterschiedliche Theorien. Kommt das Schreiben von seinem Vater? Stammt es von dem Mörder? Oder hat es gar Gott verfasst, den Macs Frau, Nan, immer Papa nennt? In der Hütte angekommen, trifft Mac tatsächlich auf. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Wir glauben doch, Gott ist die Liebe. Wir rechnen damit, dass er immer uns Gutes tut. Mit ihm gehen wir auf dem Höhenweg. Er soll uns alles geben, worum wir ihn bitten. Er soll uns immer wohltun. Und auf keinen Fall wird er uns wehtun. Ist das wirklich so? Gott kann sich ganz anders verhalten, als wir denken und hoffen. Gott kann uns geradezu fremd gegenübertreten. Dann werden wir unsicher und zweifeln. Haben wir es wirklich mit dem lieben Gott zu tun? Liebt er uns wirklich? Ein Gemeindepfarrer aus den USA musste sich genau diesen Fragen stellen. Er hat seine Tochter, die an Leukämie erkrankt war, im Alter von 10 Jahren verloren. 4 Wochen nach der Beerdigung hat er zum ersten Mal wieder gepredigt. Und er nahm bewusst dieses Bibelwort von der Versuchung Abrahams und sprach sehr persönlich, wie folgt, von seinen Gefühlen. Abraham kam vom Berg zurück, sein lebendes Kind an seiner Seite. Wie muss sein Herz vor Freude gesungen haben, nachdem alles so gut ausgegangen war. Auch bei mir ist das nicht so. Hier stehe ich, allein auf jenem Berg, mein Kind und nicht ein Widder liegt auf dem Altar. Mit dieser Erfahrung ist er nicht allein. Wie viele Eltern ist es schon so gegangen? Wenn ein Ehepaar ein Kind, vielleicht sogar das einzige Kind, verliert, was ist das für ein Schmerz? Was zerbricht da alles im Leben einer Familie an Hoffnung, an Lebensfreude, an Beziehungen, an Liebe? Wie soll das Leben nach einem so unsagbar schweren Verlust weitergehen? In seiner verzweifelten Lage hat der Gemeindepfarrer auf der USA drei verschiedene Wege erprobt, um aus dem finsteren Tal herauszukommen. Der erste Weg, der Weg der schweigenden Resignation. Wie das Wort Resignation schon sagt, man fragt sich, was soll das Ganze eigentlich noch? Gott macht doch sowieso, was er will. Warum soll ich mich weiter damit beschäftigen? Wir warten einfach der Dinge, die da kommen, und irgendwann ist ja sowieso Schluss. Und diesen Weg kann man natürlich auch ganz leicht mit folgender Bibelstelle untermauern. Und ich lese aus der Lutherbibel von 1984, Amos 3, den 6. Vers. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht tut? Der zweite Weg war der Versuch des vollständigen intellektuellen geistlichen Verstehen. Man redet sich ein, Gott ist gut. Er macht alles richtig. Er macht keine Fehler. Das alles hat seinen Sinn. Es wird irgendwie schon weitergehen. Kopf hoch. Oder wie man auch sagen kann, wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Auch dazu gibt es eine bekannte Bibelstelle. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auf diesen beiden Wegen fand dieser Pfarrer aus den USA keine Hilfe. Wirklich keine Hilfe. Aber auf den dritten. Und er nannte diesen Weg, Weg der Danksagung. Und das ist mit ihm durch diese Geschichte aufgegangen. Das Leben ist ein Geschenk, nicht mehr und nicht weniger. Und Isaac war ja in ganz besonderer Weise ein Geschenk Gottes. Dass er auf die Welt gekommen ist, das war ein Wunder. Der Pfarrer aus den USA wählt eindringliche Worte, um zu zeigen, was ihm geholfen hat. Glaubt mir, Danksagung ist der einzig mögliche Ausweg. Bitterkeit ändert nichts, sondern macht alles nur noch schlimmer. Der Weg der Danksagung nimmt nicht die Schmerzen, aber irgendwie durchdringt er die Dunkelheit in und macht ein Licht daraus, baut Kräfte aus, auf die und kann uns helfen, weiterzugehen. Das ist die Erfahrung dieses Pfarrers. Das haben auch andere leidgeprüfte Menschen so erlebt. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht erst nach vielen Jahren im Rückblick ein Gefühl der Dankbarkeit zu spüren dann, wenn es ein schwerer Weg war und er hinter uns liegt. Ich werde es nie vergessen, als meine Frau Karin und ich vor 10 Jahren Major Thomas, den Gründer von den Fackelträgern in den Rocky Mountains, kurz vor seinem Tod besucht haben. Mit über 90 Jahren hat er für mich eine ganz persönliche, besondere Botschaft. Er sagte zu mir, Hans, sei dankbar. Sei dankbar für alles, was war. Sei dankbar für das, was ist. Und vor allem sei dankbar für das, was kommen wird. Hans, sei dankbar. Das ist nicht immer einfach. Wer einen Sinn erkennen kann hinter dem, was er am Schweren erlebt, der tut sich leichter, weiterzuleben mit dem, was geschehen ist. Jedoch nicht immer erkennen wir einen Sinn. Wiederholt habe ich immer mal wieder gesagt, wenn ich mal in den Himmel komme, da habe ich schon ein paar Fragen an Gott. Und sagt dann in Klammer, wenn sie dann noch wichtig sind. Menschen stoßen an ihre Grenzen, weil sie in dem, was ihnen geschieht, keinen Sinn erkennen können. Gewiss gilt das nicht für jedes erlebte Leid, aber vielleicht führt Gott uns auch in manche Not hinein, um uns zu erproben und im Glauben zu festigen. Dadurch können wir anderen Menschen helfen und Wegweiser sein. Jede schwierige Situation, jeder Misserfolg hat seine eigene Sprache. Für uns selbst, aber auch für andere. Vielleicht will Gott mich und dich zu einem lebenden Hinweis für die Menschen neben uns machen. Sie könnten durch mich und dich meinen und unseren Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten sehen und dadurch angesprochen und auch gesegnet werden, wenn Gott es so will. Die große Verheißung, die Abraham am Anfang seines Weges bekommen hat, beinhaltet diesen Segen. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat Abraham im letzten Moment davon abgehalten, seinen Sohn zu töten. Was Abraham erspart blieb, hat Gott selbst getan. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Vielleicht kennst du den Film Die Passion von Mel Gibson. Blutdurchtränkt wird die historische Realität von Jesu Tod am Kreuz gezeigt. Doch Jesus litt weniger an den physischen Schmerzen als daran, dass er von seinem himmlischen Vater getrennt war. Am Kreuz schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus Liebe zu uns gibt Gott seinen Sohn her. Seinen einzigen, über alles Geliebten. Er lässt ihn den Weg des Leidens bis zum Ende gehen, ohne Rettung im letzten Moment. Vielleicht hatte damals auch einer von den Jüngern und eine der Frauen, die mit Jesus bis zum Kreuz gingen, gedacht, dass Gott im letzten Moment noch eingreifen könnte. So ist das nicht gekommen. Gott gibt sich ganz her und er hat dabei allein uns im Blick, jeden einzelnen von uns. Und damit sagt er dir und mir, du bist mir unendlich wertvoll. Dir wende ich mich zu mit meiner ganzen Liebe. Als mein Kind sollst du in Zukunft leben. Frei, weil ich dir alle Schuld abgenommen habe. Fröhlich, weil ich dir eine gute Zukunft geben werde. Getröstet, auch wenn du schwere Zeiten erlebst und du manchmal meine Wege nicht verstehen kannst. Wer erkennen will, ob und wie sehr Gott ihn liebt, kann das nicht daran erkennen, ob er erfolgreich, gesund ist oder eher ein schweres Leben hat. Daraus lässt sich kein Rückschluss ziehen auf die Frage, wie Gott zu mir steht. Nur an dieser einen Stelle können wir zweifelsfrei erkennen, wie sehr Gott uns liebt, am Kreuz von Jesus. Dieses Kreuz stand nur ein paar hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar gelegt hat. Es ist der Berg Moria, der Tempelberg in Jerusalem. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Der Herr sieht ist eine mehr als tröstliche Unterschrift unter einer schwierigen Geschichte. Unter allem, was Abraham rätselhaft erscheint und was uns fix und fertig macht, steht, der Herr sieht. Er sieht alles und weit mehr, als wir Menschen je sehen können. Er hat die Übersicht über jeden und über jede von uns, über jeden Einzelnen. Er übersieht keinen. Er übersieht dich und mich nicht. Ganz gleich, wie uns manchmal zumute ist. Was einer von sich aus hat, wie groß auch die Angst sein mag, wie tief die Trauer, wie schwer einem etwas auf der Seele liegen mag, der Herr sieht. Das Schwierige, das uns unverständlich und bitter anmutet, kann uns und anderen zum Segen werden. Vielleicht erst nach sehr langer Zeit und schweren inneren Kämpfen. Eines steht trotzdem fest. Der Herr sieht. Ich möchte beten. Lieber Gott, lieber Vater, hab herzlichen Dank, dass du ein Gott bist, der sieht. Du hast diesen Abraham benutzt, gebraucht, damit wir ein Zeugnis haben, wie du Wege gehen kannst. Hab Dank für jeden Einzelnen von uns, mit dem du schon Wege gegangen bist, und hab auch ganz besonders Dank für die Wege, die du mit jedem von uns noch gehen wirst. Wir möchten in Abhängigkeit und in Dankbarkeit dir gegenüber unsere Schritte gehen. Dank für diesen Morgen, hab Dank für dein Wort.